ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen, ich bin Claudia Bleibaum. Heute sprechen wir über Peter Thiel, den Investor, der mit PayPal und Facebook reich geworden ist. Er wird als Architekt des neuen rechten Amerika bezeichnet und Anlass für unser Gespräch ist der erfolgreiche Podcast Die Peter Thiel Story, zu hören gerade in der ARD Audiothek. Den Milliardär Peter Thiel haben ja nicht alle gleich auf dem Schirm, obwohl er sehr viel mit dem zu tun hat, was in den USA gerade passiert. Ich freue mich, dass ich mit Christian Schiffer sprechen kann, Journalist beim Bayerischen Rundfunk und einer der Autoren des Podcasts. Er hat sich vor allem mit der Ideenwelt von Peter Thiel beschäftigt. Christian Schiffer, willkommen bei MDR Kultur.
Danke, schön, dass ich hier sein darf.
Peter Thiel ist ja Amerikaner, aber in Deutschland geboren. Können Sie ihn vielleicht kurz biografisch skizzieren?
Ja, also Peter Thiel wird 1967 geboren und zwar in Frankfurt am Main, also in Deutschland. Aber da bleibt die Familie nicht lange. Die Familie zieht oft um. Der Vater ist Ingenieur, der arbeitet dann in Afrika, also in Südafrika und in Namibia in Bergwerken, also in Uranbergwerken. Ja, und irgendwann zieht die Familie wieder in die USA und der junge Peter Thiel, der beginnt dann zu studieren, er geht nach Stanford. Aber in Stanford gefällt es ihm überhaupt nicht, weil Peter Thiel will lernen, der will schlau werden, aber an der Uni, da spielen die alle nur Bierpingpong und vor allem ist es viel zu links, ja, weil Peter Thiel ist jemand, der sich als Libertärer versteht, als Konservativer versteht. Ja, und dann geht er in die Startup-Szene, er gründet ein Unternehmen, das später zu PayPal wird, kennen wir alle. Und aus PayPal, das ist deswegen wichtig, weil viele Leute, die damals bei PayPal mit dabei sind, die werden selber erstmal durch den Verkauf von PayPal sehr reich, aber später noch sehr, sehr viel reicher. Also der Gründer von YouTube ist da zum Beispiel dabei. Solche Leute, also die selber später dann eine Karriere machen. LinkedIn ist auch einer der Gründer dabei. Ja, und das Ganze nennt man dann PayPal-Mafia. Und da beginnt eigentlich sozusagen dieser Machtnukleus von Peter Thiel. Also da hat er schon sehr, sehr gute Verbindungen. Ja, und dann ist er bekannt geworden, dass er sehr früh in Facebook investiert hat. Und heute ist er schwer reich. Er gehört zur absoluten ersten Investorenriege, zur Champions League. Und er ist aber auch im Hintergrund politisch aktiv. Er hat Donald Trump unterstützt als zu einer Zeit, wo das eigentlich als komplett unmöglich galt im Silicon Valley, das ja traditionell eher liberal war, Donald Trump zu unterstützen. Da war er der Erste 2016 und ja, er investiert heute in allerlei seltsame Dinge, in schwimmende Insel auf dem Meer, aber auch Lebensverlängerungsmaßnahmen und gilt jetzt so ein bisschen als der Architekt dieses rechten Vibeshifts im Silicon Valley und in der USA.
Wir wollen ja heute mit Ihnen, Christian Schiffer, vor allen Dingen auch über die Ideenwelt des Peter Thiel sprechen. Und das klang jetzt schon an. Und wie stellt er sich denn eine perfekte Gesellschaft vor? In Stanford war es offenbar nicht zu finden.
Ja, also ich glaube, wenn wir über Peter Thiel sprechen, müssen wir über einen Begriff sprechen, der immer wieder mit ihm verbunden wird, nämlich der des Contrarian. Das kann man übersetzen auf Deutsch vielleicht mit Querdenker. Leider hat der Begriff des Querdenkers jetzt seit Corona etwas merkwürdige Karriere hinter sich. Aber eigentlich ist es halt jemand, der gegen den Strom schwimmt. Und eine Frage, die Peter Thiel zum Beispiel immer aufwirft, ist diese Frage so, welche wichtige Wahrheit glaubst du, die nur sehr wenige Menschen mit dir teilen? Das ist eine Frage, die er in seinem Buch stellt, die er auch Leuten stellt, die zum Beispiel bei seinem Stipendium mitmachen wollen und so weiter. Und das ist sozusagen das zentrale Denkmuster von Peter Thiel. Also Peter Thiel gibt sich nie mit dem zufrieden, wie die Welt ist oder was die Leute denken, sondern er sucht immer so ein bisschen nach dem Gegenteil und klopft das Gegenteil ab, ob da nicht auch plausible Dinge dabei sind. Und wenn wir uns überlegen, naja, wie er sich die Welt vorstellt, dann hören wir vielleicht einmal in einen Ton von Peter Thiel rein, nämlich der aus dem Jahr 2016 stammt und nämlich genau aus dieser Zeit, als Peter Thiel sich entschließt, Donald Trump zu unterstützen.
Now, I don't agree with everything Donald Trump has said.
Ich stimme nicht mit allem überein, was Donald Trump gesagt oder getan hat, und ich glaube auch nicht, dass die Millionen anderen, die für ihn stimmen, das tun. Niemand hält seine Äußerungen über Frauen für akzeptabel. Aber in den wesentlichen Punkten hat er recht, und das ist ein dringend benötigter Realitätscheck für unsere Politik. Für einen Präsidentschaftskandidaten ist es sehr ungewöhnlich, so etwas zu sagen. Ein normales Land hat kein Handelsdefizit von $500 Milliarden. Ein normales Land führt nicht 5 gleichzeitige nicht erklärte Kriege. In einem normalen Land erfüllt die Regierung tatsächlich ihre Aufgaben. Was Trump repräsentiert, ist nicht verrückt und es wird nicht verschwinden. Er weist auf eine neue republikanische Partei hin, jenseits der Dogmen des Reaganismus. Er weist sogar über die Neugestaltung einer Partei hinaus auf eine neue amerikanische Politik, die die Verweigerung überwindet, das Denken in Blasen ablehnt und sich der Realität stellt.
And reckons with reality.
Ja, also, das sagt Peter Thiel 2016. Wir müssen uns ein bisschen in diese Situation zurückversetzen. Das war nämlich die Zeit, als es diese Sache gab mit Grab her by the pussy. Also als Trump diesen unglaublich sexistischen Satz gemacht hat und eigentlich alle dachten, er sei weg vom Fenster. Und deswegen sagt Thiel in diesem Ton, dass ja, er stimme nicht zu mit dem, was Donald Trump macht. Er würde auch die Aussagen über Frauen für nicht in Ordnung halten. Aber er hätte ja recht, und zwar bei den großen Themen. Er sei ein ungewöhnlicher Präsidentschaftskandidat. Es ginge ihm darum, Amerika zu einem normalen Land zu machen. Und ein normales Land, das habe eben kein Handelsdefizit von $500 Milliarden. Und ein normales Land würde auch nicht überall Kriege führen. In einem normalen Land würde die Regierung einfach nur ihre Aufgabe machen. Und er sagt, Trump sei nicht verrückt und er werde nicht verschwinden und er stünde quasi für eine neue republikanische Partei. Und das ist genau dieses Querdenker-Denken, wenn man so will. Weil die wenigsten Leute hätten aber auch damals gesagt, dass Trump gekommen ist, um zu bleiben. Und das ist etwas, womit Thiel am Ende recht behalten hat. Und das muss man auch wenn man kritisch Thiel gegenübersteht, durchaus konzidieren, dass Thiel ziemlich oft recht behält.
Kommen wir zu seinen intellektuellen Quellen. Die liegen ja im 20. Jahrhundert, zum Beispiel auch bei der russisch-amerikanischen Philosophin Ayn Rand. Sie ist in Deutschland gar nicht so bekannt, ist in Amerika, vor allem im Silicon Valley, aber so eine Art Ikone. Wo dockt Peter Thiel da an?
Also erstmal, Peter Thiel ist sehr an Philosophie interessiert. Ja, und da ist dann eben auch Ayn Rand. Ayn Rand ist eine Koryphäe in den USA, würde ich sagen. Hier kennen sie wenig Leute, aber in den USA kennen sie viele, viele Leute und vor allem kennen ihre Bücher viele, viele Leute und sie hat viele, viele Fans. Darunter sind zum Beispiel Alan Greenspan, Donald Trump Jr., also der Sohn Angelina Jolie. Angelina Jolie hat mal gesagt, dass sie die Bücher von Ayn Rand ganz toll findet. Und auch Jimmy Wales, also der Gründer von Wikipedia, also das Gesicht kennt vielleicht der ein oder andere, weil er immer um Spenden bittet am Jahresende. Also so unterschiedlich sind die Fans von Ayn Rand. Und ja, Ayn Rand kam aus Russland. Sie ist in die USA emigriert, als dort in Russland die Bolschewisten die Macht übernommen haben. Und das hat sie sicherlich sehr geprägt und sie ist die Begründerin des sogenannten Objektivismus. Und was man darunter verstehen kann, das hören wir jetzt von ihr selbst.
My morality is based on man's life.
Meine Moralvorstellung gründet sich auf das Leben des Menschen als höchsten Wertmaßstab. Das bedeutet, dass er die Vernunft als seinen einzigen Wegweiser für Handlungen begreift und nach dem unabhängigen Urteil seines eigenen Denkens lebt. Das höchste moralische Ziel des Menschen ist das Streben nach seinem eigenen Glück. Er darf weder andere Menschen zu etwas zwingen, noch deren Recht akzeptieren, ihn zu zwingen. Jeder Mensch ist ein Zweck in sich selbst und er sollte seinem eigenen rationalen Eigeninteresse folgen.
Ja, also das ist Ayn Rand und was sie sagt, ist, dass ja, niemand sollte zu irgendwas gezwungen werden oder andere zu etwas zwingen. Es ist eine Philosophie des radikalen Egoismus, würden Kritiker sagen, die sie propagiert, dass der Starke keine Verantwortung für die Schwachen trägt und dass letztendlich das Ethischste, was jemand machen kann, auf sich selbst zu achten. Ja, also wo das Egoismus als etwas gilt, was erstrebenswert ist. Und ich hatte vorher gesagt, dass eben so unterschiedliche Leute wie Angelina Jolie oder Alan Greenspan ihre Bücher verschlungen haben. Da würde ich auf jeden Fall eines mal nennen, das hat in Deutschland einen etwas merkwürdigen Titel, nämlich Atlas wirft die Welt herab. Das heißt im Amerikanischen Atlas Shrugged. Und in diesen Büchern, das sind eigentlich Romane, aber da geht es immer so darum, um so technologische Eliten, die die Gesellschaft voranbringen. Es geht um talentierte Unternehmer, die eigentlich fast so perfekte Archetypen der Unternehmer sind. und die etwas kreieren wollen, die irgendwie genial sind, aber die dann von der Gesellschaft ausgebeutet oder ausgebremst werden und sich dann in ihr, ja, kapitalistisches Utopia zurückziehen. Und das ist eine Idee wiederum, die dann auch Peter Thiel sehr fasziniert, weil er propagiert sogenanntes Seasteading, also darunter versteht man so die Schaffung von Inseln, also von kleinen Staaten, zum Beispiel auf Inseln, in denen dann keine oder sehr wenige Regeln gelten. Und eigentlich glaube ich, also Peter Thiel spricht jetzt nicht wahnsinnig viel über Ayn Rand, aber er hat das Buch mit 13 oder 14 gelesen und war damals sehr beeindruckt. Und da sind wir auch wieder bei Peter Thiel, weil diesen Rückzug der genialen Unternehmer, der genialen Kapitalisten auf so eigene Inseln, das propagiert er auch selbst. Also er hat dieses Konzept des sogenannten Seasteadings. Da unterstützt er eben Inseln, die eigene staatsähnliche Gebilde sind und wo dann eigene Regeln gelten, und zwar am besten keine Regeln, und wo man dann so ein bisschen unter sich ist. Also das ist eine Idee, die Peter Thiel unterstützt und die eigentlich direkt aus einem Roman von Ayn Rand stammen könnte. Peter Thiel unterstützt diese Idee aber auch aus einem sehr pragmatischen Grund, weil er sagt, je mehr Staaten es gibt, umso schwächer werden die Staaten. Ja, weil man sozusagen besser umziehen kann, weil die Staaten dann stärker miteinander konkurrieren. Und er ist der Meinung, in einer Welt, in der es 2000 Staaten gäbe, wären die Steuern sehr viel geringer als in einer Welt, in der es, sagen wir mal, nur 20 Staaten gäbe. Und deswegen braucht man so viele Staaten wie möglich. Und daran beteiligt sich dann eben auch Peter Thiel.
Es klang jetzt schon an, die Anregung, die sich Peter Thiel holt aus dem Computerspiel Bioshock, die Geschichte mit diesen einzelnen Städten, aber auch beim Herrn der Ringe ist er fündig geworden.
Ja, also bei Bioshock würde ich ganz kurz korrigieren, weil da hat sich Peter Thiel nicht inspirieren lassen, sondern das Spiel hat sich von Ayn Rand inspirieren lassen, okay. Also von dieser Idee. Die haben ein Spiel genommen und haben so überlegt, wie wäre das denn, wenn wir diese Ideen von Ayn Rand in ein Computerspiel übertragen? Und da ist es eben so, dass das furchtbar schief geht. Ja? Also da schafft jemand dieses perfekte kapitalistische Utopia und dann geht das super schief. Und es ist eigentlich, und deswegen fanden wir das auch so interessant, ich bin auch großer Fan des Spiels, es ist ein fantastisches Spiel, fanden wir es deswegen interessant, weil es quasi so ein bisschen wirkt, wenn man das heute spielt, wie so ein Spiel über Peter Thiel. Ne? Ja, und Herr der Ringe ist auch spannend. Herr der Ringe ist ja ein Text, der generell so ein bisschen in der konservativeren politischen Landschaft hoher Anerkennung zuteil wird. Also zum Beispiel weiß man, dass Giorgia Meloni, für die ist der Herr der Ringe fast schon ein heiliger Text. Ja, also sie liebt der Herr der Ringe. Und Tolkien selbst, also der das geschrieben hat, war auch ein konservativer Mensch, kein rechtskonservativer Mensch. Er hätte wahrscheinlich heute ganz normal die Tories gewählt, aber bestimmt nicht Labour. Und ja, Herr der Ringe ist dann eben auch im Thiel-Universum, ist das etwas, was man natürlich gelesen hat. Und Peter Thiel ist Fan, er benennt gerne seine Unternehmen nach Gegenständen oder irgendwelchen Dingen, die es in Herr der Ringe gibt. Also Palantir zum Beispiel ist ein Begriff aus Herr der Ringe. Andoril, wo er investiert hat, eine Militärfirma, ist auch ein Begriff aus Herr der Ringe. Aber interessant, wir hatten ja gesagt, Peter Thiel ist immer der Querdenker, der muss immer gegen den Strom schwimmen. Und sein Lieblingsbuch ist gar nicht der Herr der Ringe selbst, sondern es gibt eine Fanfiction, wo ein russischer Autor die ganze Sache umgedreht hat. Und dann sind die Elfen die Bösen, das sind so Ökos, und die Leute aus Mordor, das sind die Guten, weil die lieben die Technologie. Und dieses Buch, Der letzte Ringträger, heißt es, das ist eigentlich das Lieblingsbuch von Peter Thiel. Das heißt, selbst im Herr der Ringe-Universum ist Peter Thiel jemand, der nicht mit der Mehrheit gehen will, der nicht bei den Elfen sein will, nicht bei den süßen Hobbits, sondern eben bei den Orks von Mordor.
Wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir sprechen heute im MDR Kulturdiskurs über den Podcast Die Peter Thiel Story mit Christian Schiffer, einem der Autoren. Und Sie haben ja für den Podcast nicht selbst mit Peter Thiel gesprochen. Aber welche Frage hätten Sie ihm denn nach all den Recherchen gerne selbst gestellt?
Naja, also Peter Thiel sagt ja, dass Demokratie und Freiheit nicht mehr automatisch kompatibel sind. Und ich hätte ihm gerne die Frage gestellt, welchem System er eigentlich die Freiheit dann zutraut. Ja? Weil das ist, finde ich, so der Knackpunkt. Und da kommt dieses libertäre Denken, das ist für mich dann so der Lackmustest. Ja? Also ein Denker, der Peter Thiel stark beeinflusst hat, Curtis Jarvin, und mit dem er in so einem Austausch steht, der ist zum Beispiel für eine Monarchie. Ja, der sagt, wir brauchen eine moderne Monarchie, sowas wie ein CEO, also so wie den Chef einer Firma. Und ich könnte mir vorstellen, dass Peter Thiel sowas auch gefällt, aber ich halte das mit Freiheit nicht so richtig vereinbar. Und darüber würde ich, glaube ich, gern mit Peter Thiel, ich würde ihn nicht nur fragen, ich würde, glaube ich, gern mit ihm diskutieren. Und auch wenn ich jetzt vielleicht Peter Thiel ideologisch nicht, also sozusagen eher entfernt stehe, glaube ich, dass es ein sehr interessantes Gespräch werden würde, weil Peter Thiel würde sich dieser Diskussion nicht entziehen. Er ist ja jemand, der wirklich gerne diskutiert über diese Themen. Also er hasst ja Twitter und Facebook, auch wenn er, also bei Facebook sogar hat ihn schwer reich gemacht, aber das war ihm eigentlich immer so ein Graus. Peter Thiel ist eher jemand, der lädt sich Philosophen ein und diskutiert mit denen den ganzen Abend und er nimmt das durchaus ernst.
Einer, der ja mit ihm gesprochen hat und auch so eine Art Wegbegleiter ist, ist der österreichische Theologe Wolfgang Palava. Der kommt auch im Podcast vor. Was sagt der denn über Peter Thiel? Kann er ihn so ein bisschen greifbarer oder fassbarer machen?
Ja, er hat ihn sehr greifbar und fassbar gemacht für unseren Podcast und wir sind sehr froh, dass wir auf ihn gestoßen sind und er mit uns geredet hat, weil es ist ja nicht so einfach, Leute zu finden aus dem deutschsprachigen Raum, auch noch, die Peter Thiel gut kennen und darüber sprechen. Ja, Wolfgang Palava ist ein Theologe, lehrt in Innsbruck und hat Peter Thiel an der Uni kennengelernt. Wolfgang Palava ist fast schon so eine Art Anti-Thiel. Also er ist so ein gemütlicher, netter Mann, eher auch, ja, er ist Pazifist, vielleicht auch ein bisschen eher links. Aber er ist vor allem auch ein brillanter Theologe und das hat Peter Thiel einfach interessiert und er hat sich mit ihm in Stanford immer schon ausgetauscht. Also Palava hat dort einen Vortrag gehalten, den fanden viele Leute dann so, fanden ihn interessant, aber haben sich dann im Gartenfest halt ihrem Wein gewidmet. Aber Peter Thiel kam und wollte dann unbedingt über diesen Vortrag mit ihm reden. Also dieses intellektuelle Interesse bei Thiel, das ist auf jeden Fall da. Ja, und Wolfgang Palava sagt über Peter Thiel das hier.
Er ist ein sehr gebildeter Mensch, also bin dann erstaunt gewesen, dass auch wenn man Milliardär ist, durchaus sich noch weiterentwickeln kann und lesen kann und so. Und ist jetzt nicht so, dass er alles weiß. Im Denken ist Thiel eigentlich durchaus ein bescheidener, vorsichtiger Mensch.
Ja, und das merkt man auch. Also wenn Thiel so redet, das ist immer so ein bisschen, tatsächlich immer noch so, hat man so den Eindruck, es ist wie so ein schüchterner Student, der sein Referat hält. Aber ja, Thiel ist tatsächlich ein Grübler, ein vergrübelter Milliardär.
Mhm. Dazu passt ja auch, dass wir ihn so nicht so im Vordergrund haben, ne? Wie Elon Musk oder Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg. Er agiert aber trotzdem umso nachhaltiger. Was macht ihn denn da so erfolgreich? Auf lange Sicht auch wahrscheinlich.
Also ich glaube auf lange Sicht eben das, dass er auf lange Sicht denkt. Also Thiel ist in der Lage, sich eine ganz andere Welt vorzustellen. Wir gehen ja immer von so Denkaxiomen aus, bei denen wir sagen, dass Demokratie wird es morgen noch geben und dies und das, ne, das ist so die Basis unseres Denkens. Und Thiel ist da, glaube ich, sehr viel radikaler. Also der kann sich einfach, also nehmen wir diese Unterstützung von Trump, der konnte sich vorstellen, dass Trump gekommen ist, um zu bleiben. Was, glaube ich, also erstens hätte jeder gedacht, Donald Trump verliert die Wahl. Und dann haben auch viele gedacht, es sei ein Ausrutscher gewesen. Und wir wissen heute, es war keiner. Ne? Und das ist eben so dieses Talent von Peter Thiel, sich die Welt nicht nur von morgen, sondern von übermorgen vorzustellen. Und ja, dass er vielleicht aus dem Hintergrund eher agiert, das ist vielleicht auch ein Vorteil, dass er dann auch nicht so polarisiert wie zum Beispiel ein Elon Musk. Wobei man bei Thiel schon auch sagen muss, ich finde so dieses Bild eines, ja, wie aus so einem Cyberpunk-Film, so einen, der so dunkel hinter so einem Schreibtisch sitzt und dessen Gesicht man nicht sieht. Ich finde das nicht so zutreffend, weil eben Thiel durchaus eine öffentliche Person ist. Er gibt schon viele Interviews, er hält viele Vorträge und eigentlich ist seine Gedankenwelt öffentlich sehr klar zugänglich. Aber was natürlich stimmt, ist, dass er, wenn es um politische Unterstützung geht, da eben ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut hat. Also so, ich habe gehört, 16 Leute im inneren Trump-Umfeld jetzt der Regierung sind irgendwelche Leute von Peter Thiel. Er hat J.D. Vance unterstützt. Also das war die größte Einzelspende für einen Senatskandidat. J.D. Vance ist jetzt Vizepräsident und er wird möglicherweise irgendwann Präsident werden und damit der mächtigste Mann der Welt. Also er hat auch ein gutes Händchen sozusagen für Leute, die er protegiert oder die er fördert und dies dann auch zu etwas bringen.
Wenn man Ihnen so zuhört, könnte man fast denken, dass Sie bei der Arbeit an diesem Podcast so ein bisschen zu einem Bewunderer oder zu einem Fan von Peter Thiel geworden sind.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich fand die Arbeit am Podcast schon toll und ich fand die Beschäftigung mit Thiel toll, weil er ist ein interessanter Denker, ja. Aber das heißt ja überhaupt nicht, dass man das, was er denkt, gut findet. Ich finde ihn irgendwie schon originell so, aber er ist auch gleichzeitig ein hochgefährlicher Mensch und beide Seiten wollten wir eben im Podcast zeigen. Also wir wollen natürlich auch den Menschen, die wir da porträtieren, auch Peter Thiel durchaus gerecht werden. Ja, das ist auch unser Anspruch. Wir wollen da auch nicht zu sehr in so Schubladendenken verfallen. Dazu gehört halt eben anzuerkennen, ja, Peter Thiel ist ein kluger Mann und ist ein interessierter Mann und ist ein intellektueller Mann. Und gleichzeitig kann man sagen, er ist auch ein sehr gefährlicher Mann. Und viele kluge Männer waren zugleich sehr gefährlich. Und beides ist richtig und beides kann gleichzeitig wahr sein.
Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Form des Erzählens in einem Podcast. Hier im MDR Kulturdiskurs sprechen wir oft mit Buchautorinnen und Autoren. Jetzt über diesen Podcast, 6 Folgen, ungefähr 30 Minuten hat eine Folge. Es gibt auch immer einen Themenschwerpunkt und auch so sprechende Kapitelüberschriften wie Dunkle Propheten oder der Antichrist oder der Rächer. Wie wichtig ist denn die Art der Aufbereitung der Recherchen zu einer spannenden Geschichte? Stichwort Storytelling. Beim Podcast?
Also ich würde sagen, sehr spannend und das macht ja dieses Medium auch so toll. Also ich liebe ja Podcasts und ich mache auch unglaublich gerne Podcasts. Es ist so ein intimes Medium. Es ist einfach ein schönes Medium, wo man auch Platz hat. Also es wäre einfach furchtbar gewesen, diese Peter Thiel-Story in, weiß ich nicht, nur einer halbstündigen Sache irgendwie abhandeln zu müssen, ja. Dass man da auch ein bisschen Platz hat, dass man eben so solche Gedanken, wie Peter Thiel sie entwickelt hat, wirklich erklären kann. Und deswegen liebe ich dieses Medium. Und ja, natürlich gehört das Storytelling mit dazu. Da hat sich viel getan. Also da hat natürlich die amerikanische Podcast-Szene, die deutsche Podcast-Szene sehr stark beeinflusst. Die Amerikaner sind große Künstler des Erzählens. Und das ist natürlich uns schon wichtig gewesen, dass es eine kohärente Geschichte ist. Aber genauso wichtig ist es eben, dass die Inhalte stimmen, dass das, was erzählt wird, Sinn ergibt. Und dass die Leute wirklich auch, ja, ich würde fast sagen, etwas lernen oder dass es ihnen zumindest Gedankenanstöße gibt. Also die Form muss mit dem Inhalt einhergehen und wir hoffen, dass wir bei beidem den Hörern eine Freude machen konnten.
Waren Sie überrascht von der großen Resonanz auf den Podcast?
Ich war sehr überrascht. Ich habe mir schon immer vorstellen können, dass das Leute interessiert. Ich habe ja davor einen Podcast über Elon Musk gemacht. Also der war auch ein Nummer-1-Hit, wenn man so will. Ich dachte aber, Leute interessieren sich weniger für Peter Thiel als für Elon Musk. Und da habe ich mich getäuscht. Aber ich bin auch sehr froh darum, dass ich mich getäuscht habe, weil Elon Musk ist für mich jemand, der einfach zu viel Zeit im Internet verbracht hat. Über den wissen wir ehrlich gesagt mittlerweile auch schon zu viel. Und Peter Thiel ist jemand, über den man mehr wissen sollte. Und deswegen freut es mich, dass dieser Podcast dann so erfolgreich war. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Menschen einfach ein Bedürfnis haben, das, was gerade passiert. Wir haben das Gefühl, alles ist im Rutsch. Demokratie, Krieg, Vibe-Shift, also politische Veränderungen. Und ich glaube, dass die Menschen einfach danach Erklärungen suchen und dass ihnen dieser Podcast diese Erklärungen also nicht komplett liefert. Das wäre auch niemals unser Anspruch. Und es ist mir auch wichtig zu betonen, dass natürlich Peter Thiel nicht der Auslöser von allen Entwicklungen ist, sondern auch teilweise der Profiteur. Ja? Aber es ist vielleicht ein Teil davon. Und dass die Menschen sozusagen das, was sie umgibt und was gerade passiert, dadurch ein bisschen besser verstehen können.
Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben über den Podcast Die Peter Thiel Story gesprochen mit Christian Schiffer, einem der Autoren. Und der Podcast ist auch immer Teamarbeit. Und neben Christian Schiffer seien deshalb hier genannt als Autorin Jasmin Körber und Autor und Host Fritz Espenlaub. Die Produktion des Deutschlandfunks finden Sie auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Claudia Bleibaum und danke fürs Zuhören.
MDR Kultur. Das Radio.